meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Nummer 7. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Drucksache 2368, das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen. Ich weise hin auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Medienausschusses, die Drucksache 2740, die beiden Änderungsanträge der Fraktion der FDP, das sind die Drucksachen 2766 und 2767, den Änderungsantrag der Fraktion der CDU, die Drucksache 2773, den Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Drucksache 2774, und den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, die Drucksache 2772. Ich eröffne die Beratung und erteile zunächst Herrn Kollegen Dr. Freimuth von der SPD-Fraktion das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, in kaum einem anderen Bereich, mit dem sich der Gesetzgeber befassen muss, gibt es derartig tiefgreifende Veränderungen wie in der Medienlandschaft. Mit dem neuen Landesmediengesetz geben wir in Nordrhein-Westfalen darauf die richtige Antwort. Sie ist unter den Bundesländern und ich denke auch auf europäischem Niveau zukunftsweisend und sie hat das richtige Augenmaß. Für die Mehrheitsfraktion in diesem Haus danke ich allen, die in der Vorbereitung dieses Gesetzes mit großem Engagement und großem Sachverstand mitgewirkt haben. Ich denke dabei vor allem auch an die Anhörung des Medienausschusses. Der breite Dialog war kritisch konstruktiv und er hat sich gelohnt. Viele Anregungen von Expertinnen und Experten, von Akteuren und von Betroffenen aus dem Medienbereich sind einbezogen worden. Deshalb ist es auch ein ausgesprochen innovatives Gesetz geworden. Ziel des neuen Gesetzes, meine Damen und Herren, ist es, die Meinungsvielfalt und die Vielfalt des Rundfunks sowie die Vielfalt der Mediendienste in Nordrhein-Westfalen zu stärken. So steht es in Paragraph 2. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, gehe ich noch einen Schritt weiter. Mit diesem Gesetz stärken wir die im Grundgesetz garantierte Presse- und Meinungsfreiheit und wir sichern die Grundrechte im digitalen Zeitalter. Erlauben Sie mir nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch mit Blick auf die Änderungsanträge der CDU und der FDP einige Anmerkungen zu Einzelheiten. Auch unter den Voraussetzungen von Digitalisierung und Konvergenz der Medien halten wir am Programmauftrag und an den Programmgrundsätzen für Vollprogramme fest. Das ist übrigens eine Schlussfolgerung, die wir aus der Anhörung des Medienausschusses am 6. Mai gezogen haben. Auch unter den Bedingungen der Digitalisierung sind vielfaltsichere Normen und Konzentrationsvorschriften unverzichtbar. Andererseits soll Verlegerengagement nicht unnötig erschwert oder verhindert werden. Vielfältige Diskussionen nach der Beschlussfassung im Medienausschuss, zuletzt die sehr konstruktive Debatte auf dem Kölner Medienforum, haben uns gezeigt, dass heute ein differenzierter Umgang mit dieser Frage erforderlich ist. Unser Plenarantrag sieht deshalb eine Generalklausel zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht vor. Es ist zukünftig Aufgabe der Landesanstalt für Medien, im Einzelfall festzustellen, ob die Grenzen des Zulässigen eingehalten werden. Das ist heute der richtige Weg zur Verhinderung von zu viel Meinungskonzentration. Es ist uns gelungen, im Verlauf der Meinungsbildung und der Entscheidungsfindung Formulierungen anzuarbeiten, die flexible Reaktion des Gesetzgebers auf heute noch nicht endgültig einzuschätzende zukünftige Entwicklungen im Medienbereich erlauben. Wir verzichten deshalb im Gesetz auf strikte hierarchische Steuerung, so viel gesetzliche Regulierung wie nötig, so viel Selbstregulierung wie möglich. Das ist der Grundtenor des Gesetzes, das heißt regulierte Selbstregulierung. Angesichts der Dynamik der Medienbranche brauchen wir heute nämlich vor allen Dingen eins: gesetzliche Rahmenbedingungen, die Kreativität und Engagement befördern und nicht behindern. Dementsprechend schaffen wir einen offenen Ordnungsrahmen, der Chancen und Potenziale erschließt. So schaffen wir die geeigneten Bedingungen, um den Medienstandort Nordrhein-Westfalen weiterzuentwickeln und seine Attraktivität zu steigern. Auf der Grundlage dieses geänderten Verständnisses hoheitlichen Handelns haben wir die Medienaufsicht neu geordnet und den heutigen Anforderungen angepasst. Das betrifft zunächst einmal die Landesanstalt für Rundfunk, deren Aufgaben und Funktionen sich in den letzten Jahren erheblich geändert haben. Mit der zukünftigen Landesanstalt für Medien schaffen wir eine einheitliche Aufsicht über klassischen Rundfunk und die Telemedien. Wir stärken die Landesmedienanstalt durch eine erweiterte Satzungsautonomie und wir geben ihr größere Freiräume. Zusätzlich erlauben die neuen Bestimmungen der Landesanstalt für Medien, ihre finanziellen Mittel flexibler einzusetzen. Lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Zusammenhang in aller Offenheit auch auf einen Punkt eingehen, um den wir hart gerungen haben, nämlich die Zusammensetzung der Medienkommission. Dass wir sie jetzt verkleinern, ist ausdrücklich keine Kritik an der Arbeit und der Qualifikation der bisherigen Mitglieder, denen ich an dieser Stelle für ihre hervorragende Arbeit ausdrücklich Anerkennung zolle. Ich denke, sicherlich im Namen des ganzen Hauses. Ja, hören Sie mal zu, ich erkläre Ihnen das jetzt noch. Ich erkläre Ihnen das jetzt nochmal, Herr Ranz. Ich habe das im Ausschuss ja getan, ich mache das jetzt nochmal. Dass wir uns nämlich für die Verkleinerung aussprechen, hat sachliche Gründe. Eine Kommission mit 25 Mitgliedern, auch das ist ja nicht gerade klein, ist nach aller politischen Alterswirklichkeit Arbeitsfähigkeit und auf der anderen Seite ist sie groß genug, um die nordrhein-westfälische Medienvielfalt zu dokumentieren. Der viel diskutierten Pluralität, die die Rundfunkfreiheit sichert, ist Genüge getan. Ergänzt wird die Arbeit der Landesanstalt für Medien durch den Medienrat und die Medienversammlung. So bündeln wir herausragende Fachkompetenz und wir ermöglichen den direkten Diskurs zwischen den Mediennutzerinnen und Nutzern über den Stand und die Entwicklung des Medienlandes Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem neuen Gesetz, um deren Zustimmung ich für die SPD-Fraktion bitte, ermöglichen wir nicht nur vielfältige Formen von Rundfunk, wir schaffen auch die Voraussetzung dafür, dass bei uns in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich jeder Rundfunk machen kann. Das ist das Prinzip. Allerdings, Radio und Fernsehen machen können, muss man auch immer. Und über die Akzeptanz entscheiden nicht Politiker, sondern Hörer und Zuschauer. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen für die SPD-Fraktion, fasse ich zusammen. Mit dem neuen Gesetz tragen wir den gesellschaftspolitischen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren mit ungeheurem Tempo vollzogen haben, mit einer gehörigen Portion Augenmaß Rechnung. Das neue Landesmediengesetz ist realistisch und es ist zukunftsfähig. Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussempfehlung des Medienausschusses und zum Änderungsantrag der Koalition. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Freimuth. Für die Fraktion der CDU hat jetzt Herr Ahrens das Wort. Bitte schön, Herr Ahrens. Kollege Ahrens hat das Wort. Bitte schön.
Ich bedanke mich ausdrücklich, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt, wie wir ja alle hier wissen, in diesem Hause kaum ein politisches Thema in Nordrhein-Westfalen, bei dem der Herr Ministerpräsident einen derart hohen Anspruch für seine eigene Politik reklamiert, wie das gerade im Bereich der Medienpolitik der Fall ist. Das war schon so, als er Chef der Staatskanzlei war. Das hat er als Wirtschaftsminister weitergemacht. Und heute stellen wir fest, aus all den schönen Ankündigungen und Versprechungen und Projekten ist im Ergebnis wenig herausgekommen für unser Land. Und der Gesetzentwurf für das neue Landesmediengesetz, den der Herr Ministerpräsident dem Landtag vorgelegt hat, der ist ein trauriges Dokument für den Verlust medienpolitischer Kompetenz in der Staatskanzlei. Meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, ich habe in den 22 Jahren, die ich diesem Hause jetzt angehöre, selten einen Gesetzentwurf erlebt, der so grottenschlecht gewesen ist wie der Entwurf der Staatskanzlei zum Landesmediengesetz, der seit dem Dezember letzten Jahres in immer neuen Versionen auf den Tisch gekommen ist. Man kann das ja nur noch karikieren, so wie das der Branchendienst EPD gemacht hat. Überschrift, Zitat, das nähere Doppelpunkt, eine Nachbesserung. Zitat, Ende. Ich habe im Übrigen auch noch nicht erlebt, dass sich über die Fraktionsgrenzen hinweg die Fachpolitiker alle einig waren, dass alleine in 38 Punkten handwerkliche Verbesserungen und Korrekturen zu dem Gesetz notwendig gewesen sind. Da mussten Definitionen konkretisiert werden, Verweise korrigiert werden, Widersprüche und Unklarheiten zu den Formulierungen des Rundfunkstaatsvertrages bzw. des Mediendienstestaatsvertrages mussten beseitigt, redaktionelle Versehen mussten berichtigt werden. Das ist und bleibt ein Armutszeugnis ersten Ranges, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Beispiele, das, verehrter Kollege, das mag Ihnen unangenehm sein, aber das ist alles zur Sache. Das ist nämlich zu dem Entwurf, der unter der Verantwortung von Herrn Clement dem Hause hier vorgelegt worden ist. Ich muss Ihnen auch sagen, da ist ja nicht nur die medienpolitische Kompetenz in der Staatskanzlei in der Sache offensichtlich auf den Hund gekommen, sondern selbst im handwerklichen Bereich sind sie bei Null angekommen und das ist für wahr traurig. Der frühere medienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, der Kollege Heumann, hatte während des Beratungsverfahrens einen stolzen Satz gesagt. Er hat gesagt, für die SPD geht es um Qualität vor Schnelligkeit. Wäre es mal so gewesen, aber davon konnte nun wirklich keine Rede sein. Selten wurde ein Gesetz, das in der parlamentarischen Anhörung auf die geschlossene Kritik von 70 angehörten Expertinnen und Experten gestoßen ist, so durchgepeitscht wie dieses Gesetz. Das schlechte Gewissen und das tiefsitzende Bewusstsein über die Mangelhaftigkeit dieses Landesmediengesetzes stand dem Verfahren ins Gesicht geschrieben. Nur schnell weg damit. Das ist Ihr Motto bei den Beratungen gewesen. Und in diesem Verfahren sind denn offensichtlich auch nur die allerschlimmsten Schnitzer beseitigt worden. Wir haben uns als Union bemüht, wie alle anderen Fraktionen auch, ernsthaft und konstruktiv handwerkliche Mängel zu beseitigen, aber eine Garantie für die Vollständigkeit der Entdeckung und Beseitigung der handwerklichen Mängel werden wir jedenfalls nicht geben. Wenn wir eine Garantie geben sollten, dann ist es die, dass die baldige Novellierungsnotwendigkeit dieses Gesetzes gegeben ist. Unabhängig von den handwerklichen Fehlern ist von dem großen medienpolitischen Entwurf, den der Herr Ministerpräsident angekündigt hatte, weit und breit nicht zu sehen. Mit stolz geschwellter Brust verkündete Clement am 20.03. diesen Jahres im Plenum, Zitat, wir haben nicht vereinzelt Paragraphen verändert und das Ganze ein neues Gesetz genannt, sondern wir haben tatsächlich ein neues Gesetz entworfen. Dann haben Sie weiter gesagt, Herr Ministerpräsident, wir öffnen die Medien in unserem Land für die digitale Welt. Wir tragen damit der Tatsache Rechnung, dass sich eben nicht, wie noch in den 80er Jahren vermutet und praktiziert, alles in Regeln fassen lässt. Und an diesem Anspruch, meine Damen und Herren, muss sich jetzt das messen lassen, was heute als Gesetzentwurf dem Landtag vorliegt. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist gewaltig. Ich will das hier nur an einigen wenigen Punkten deutlich machen. Sie wollten Deregulierung im Bereich von Zulassung und Zuweisung. Stehen geblieben ist die Überregulierung beim Lokalfunk und beim Bürgerfunk. Sie wollten mehr finanzielle Mittel für den wichtigen Bereich Medienkompetenz bereitstellen. Unabhängig davon, dass Sie nie präzise definiert haben, was das denn eigentlich ist, Medienkompetenz, stellen wir heute fest, herausgekommen ist nicht mehr Geld für Medienkompetenz, sondern lediglich eine Bestandsgarantie für die Bürgermedien. Sie wollten die Medien im Lande öffnen für die digitale Welt. Herausgekommen sind unzureichende und schwache Übergangsvorschriften für die Digitalisierung. Sie wollten Regeln, die Sie selbst als Überbleibsel aus den 80er Jahren betrachten, abschaffen. Stattdessen bleibt jetzt die NRW-spezifische gesetzliche Festschreibung einer Sendezeit für unabhängige Dritte im Gesetz. Das ist nichts anderes als eine Lex Kluge, von der Sie selber ursprünglich nichts wissen wollten. Die Absicht der Landesregierung, Strukturen zu verändern, äußert sich darin, dass zwar die neue Medienkommission verkleinert wird, aber gleichzeitig mit dem Medienrat und der Medienversammlung zwei neue Gremien eingerichtet werden. Aus eins macht drei. Ist das Ihr Beitrag zum schlanken Staat, Herr Clement? Sie wollten das Gesetz straffen und entschlacken. Herzlichen Glückwunsch. Aus 73 Paragraphen sind 130 geworden. Ein wirklich vorbildlicher Beitrag zur Straffung und Entschlackung des Gesetzes. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist nicht nur kein großer Wurf, über den wir hier reden, sondern das ist ein Gesetz, das sich im jetzigen Beratungsstadium, nach der abschließenden Beratung im Medienausschuss, in einer ungewöhnlichen Zerrissenheit zwischen traditionalistischen und zaghaften Modernisierungsansätzen bewegt. Offensichtlich, Herr Clement, haben Sie Ihre eigene Fraktion nicht von Ihrer Konzeption überzeugen können. Denn während der parlamentarischen Beratungen haben Ihre eigene Fraktion und die Fraktion der Grünen Ihnen kräftig in die medienpolitische Suppe gespuckt. Wie sagte doch der allseits geschätzte, wortstarke, wortmächtige Direktor der Landesanstalt für Rundfunk, Norbert Schneider, während des Medienforums, Zitat, man kann nicht beides haben, versprechen und halten. Das aber ist genau das Motto, nach dem hier gehandelt wurde. Erst alles versprechen und dann nichts mehr halten. Die Ihre Regierung tragenden Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen haben Sie medienpolitisch entzaubert, Herr Clement. Es geht Ihnen offensichtlich in der Medienpolitik nicht besser als bei den Studiengebühren. Und da sage ich Ihnen, wer die ganze Kraft schon braucht, um den eigenen Laden zu überzeugen, der kann das Land nicht mehr nach vorne bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich. Es freut mich, dass Sie das, ich weiß ja, im Inneren, Herr Ministerpräsident, im Innersten Ihres Herzens sehen Sie das ja auch so, aber Sie können das hier natürlich nicht vortragen. Haben wir Verständnis für, ist aber so. Aber meine, das können Sie, Herr Ministerpräsident, das können Sie mit der Ihnen eigenen Bescheidenheit und Zurückhaltung ja nachher alles hier vortragen. Lassen Sie mich doch auf zwei Punkte gesondert eingehen. Einen, den der Kollege Dr. Freimuth hier auch ausführlich beleuchtet hat, nämlich zunächst zu den Gremien der Medienanstalt. Bei der Verabschiedung des jetzt geltenden Landesrundfunkgesetzes erklärte der Kollege Grätz hier im Landtag, Zitat, wir haben uns entschieden, dass möglichst viele gesellschaftlich relevante Gruppen in unserem Land in der Kontrollfunktion in dieser Landesanstalt mitwirken können. Wir halten dies mit Verlaub gesagt auch für ein Stückchen mehr an Demokratie, wollen möglichst viele beteiligen. Sie sind jetzt dabei, Herr Clement, gesellschaftliche Gruppen von ihrer Verantwortung für die Medienpolitik von einem mehr an Demokratie auszugrenzen. Ich will nur mal einige der Gruppen nennen, die Sie in Zukunft vom gesellschaftlichen Diskurs und von der Mitwirkung über die Medienzukunft ausschließen. Das sind die drei Heimatbünde in Nordrhein-Westfalen, die mehr als 500.000 Menschen vertreten. Das ist der Deutsche Beamtenbund mit mehr als 200.000 Mitgliedern alleine hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, das ist der Verband der freien Berufe, das sind die Landwirtschaftsverbände und viele andere. Und da sage ich mal, Herr Freimuth, im Gegensatz zu dem, was Sie gesagt haben, das ist und bleibt eine durch nichts begründete Misstrauenserklärung gegenüber diesen Gruppen und ihren Repräsentanten in der Landesrundfunkkommission. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung nur sagen, die haben das alle nicht verdient, so schlecht von dieser Landesregierung behandelt zu werden. Besonders betroffen gemacht hat im Übrigen alle Verbände, dass die Kriterien für die Auswahl für die neue Medienkommission nicht transparent sind. Die Landesregierung war weder in der Lage noch willens, auch auf mehrfache Nachfragen hin diese Kriterien zu benennen. Die betroffenen Gruppen haben ihren Unmut und ihre Enttäuschung in der Anhörung unisono zum Ausdruck gebracht. Und ich sage Ihnen, bei allem Streit, den wir auch mit Ihrem Amtsvorgänger Johannes Rau hatten, Herr Ministerpräsident, dass eine solche Behandlung der Gruppe wäre Johannes Rau nicht passiert. Der Ausschluss dieser Gruppen ist umso unverständlicher, als sie gleichzeitig zwei neue Gremien ins Leben rufen, Medienrat und Medienversammlung. In der Anhörung hier wurde ja schon die Befürchtung geäußert, dass das reine Alibi-Veranstaltungen werden. Ersatz für diejenigen, die nicht mehr in der Kommission vertreten sind, kann das nicht sein. Die CDU betont, dass die in der Rundfunkkommission vertretene Gruppen wertvolle Arbeit geleistet haben und wir fordern deswegen das ganze Haus auf, auch dem entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion zuzustimmen. Frau Staatssekretärin Meckel hat übrigens im Medienausschuss angedeutet, dass der Ausschluss wichtiger gesellschaftlicher Gruppen und Verbände wie bei der Landesrundfunkanstalt auch für den WDR-Rundfunkrat angedacht sei. Und einer ihrer Mitarbeiter hat das in der Landesrundfunkkommission sogar ausdrücklich und präzise bestätigt, dass das im nächsten Jahr so kommen würde. Inzwischen haben wir aber gehört, dass die SPD-Fraktion den Ministerpräsidenten auch in dieser Frage zurückgepfiffen hat und den Status quo für den WDR-Rundfunkrat beibehalten will. Diese Ungleichbehandlung zwischen Landesrundfunkkommission und Rundfunkrat ist mit keinem einzigen Argument wirklich begründet worden. Sie schaffen eine Zweiklassengesellschaft in der Medienpolitik. Das ist unfair und ungerecht, meine Damen und Herren. Zur Beteiligung der nordrhein-westfälischen Zeitungsverleger. Die CDU hielt die im Gesetzentwurf vorgegebene Beteiligungsbeschränkungen für die nordrhein-westfälischen Zeitungsverleger von Anfang an für falsch. Wenn privates Engagement auf diesem Sektor politisch wirklich gewollt ist, müssen die beabsichtigten Begrenzungen fallen. Ich teile ausdrücklich das, was Norbert Schneider während des Medienforums dazu gesagt hat, auf die Frage, ob lokale Konzentration angesichts globaler Konzentration das größere Problem sei, nur deswegen, weil wir sie alle kennen. Die Vorstellung, so Schneider weiter, hätte schon etwas Absurdes, dass einerseits die Globalisierung der Fernsehprogramme zunehme und zur selben Zeit lokales Fernsehen aus schieren Kostengründen verschwinden müsse. Das Umgekehrte sei richtig. Die Globalisierung der Inhalte werde nur dann erträglich bleiben, wenn es ein lokales Gegengewicht gäbe. Wir als CDU wollen, dass die regionale Kompetenz sich auch im lokalen Fernsehen wiederfindet. Die Verleger stellen dies immer wieder unter Beweis. Sie wünschen sich ein Medienrecht, so Alfred Neven Dumont, ein Medienrecht, das allen Mitspielern gleiche Chancen gibt. Sie, die nordrhein-westfälische Landesregierung, haben in dieser Frage einen Eiertanz ohnesgleichen veranstaltet. Sie haben bis vor wenigen Tagen an ihrer starren Antiposition gegen die Verleger und damit gegen Vielfalt und private Rundfunkveranstalter festgehalten. Und Frau Merkel hat das auch immer begründet und hat gesagt, das ist Verfassungsrecht, das können wir überhaupt nicht anders machen. Nun haben Sie... allerletzter Minute eine 180-Grad-Wende vollzogen, dass Sie dabei jetzt genau die Argumente für Ihre neue Position in den Mund nehmen, die bisher von uns, von den Verlegern, aber auch vom Direktor der LFR zu hören waren, freut uns. Für die Sache ist das gut, aber Ihre medienpolitische Glaubwürdigkeit, der haben Sie mit dieser Totalrevision eines entscheidenden Bestandteils, nicht eines nebensächlichen, eines entscheidenden Bestandteils Ihres Gesetzentwurfs beileibe keinen Dienst getan. Und wenn die Frau Staatssekretärin als Grund für die plötzliche Kehrtwendung, ich zitiere, die Entwicklung im Medienbereich nennt, verehrte Frau Meckel, das ist schon ein dreistes Stück. Erklären Sie uns doch bitte, welche fundamentale neue Entwicklung hat es denn seit der letzten Sitzung des Medienausschusses am 14. Juni 2002 gegeben? Was ist die fundamentale neue Entwicklung in den letzten 11 Tagen, meine Damen und Herren? Die Wahrheit ist eine ganz andere. Die Wahrheit ist, dass Sie bis vor wenigen Tagen eine medienpolitisch völlig rückwärtsgewandte ideologische Position vertreten haben und dass Sie jetzt, wie es der Geschäftsführer der Zeitungsverleger, der Herr Dr. Becker, heute in der Frankfurter Rundschau so trefflich gesagt hat, einfach umgekippt sind.
Herr Ahrens, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, Ihre Redezeit.
Frau Präsidentin, ich habe es geahnt, ich komme zum Ende. Nachdem der medienpolitische Sprecher der Grünen, der Kollege Keimes, in der Süddeutschen Zeitung von heute ankündigt, die rot-grüne Neuregelung des Paragraphen 33 Absatz 3 böte ja die Möglichkeit, auch schon bei geringeren Beteiligungen regulierend einzugreifen, bleiben wir bei der von uns vorgeschlagenen Fixierung der Verlegerbeteiligung auf maximal 49%. Die Streichung des 33.4 findet dagegen jetzt wohl im Konsens statt. Herr Ministerpräsident, Sie haben sich und der Sache durch den selbst erzeugten hohen Druck, der auf diesem Gesetzentwurf lag, außerordentlich geschadet. Herausgekommen ist wahrlich kein medienpolitisches Ruhmesblatt, sondern im Gegenteil eine weitere krasse Fehlleistung Ihrer Medienpolitik.
Vielen Dank. Herr Ahrens, für die Fraktion der FDP hat jetzt Herr Dr. Gröll das Wort. Bitte schön.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, also wenn die Opposition mit so viel Freude, Engagement, Gelassenheit gleichermaßen hier einen Gesetzentwurf so auseinandernehmen kann, wie es der Kollege Ahrens gerade getan hat, Herr Clement, dann sollten Sie doch mal nochmals in sich gehen und darüber nachdenken, ob Sie diesem Trauerspiel hier nicht insgesamt ein Ende bereiten wollen. Jetzt in einem Teilbereich haben Sie es ja gemacht, aber das ist auch die Antwort, lieber Kollege Ahrens, auf die Frage, was sich seit der letzten Sitzung des Medienausschusses getan hat in Bezug auf den 33. Gar nichts hat sich getan. Das Einzige, was passiert ist, der Ministerpräsident hat das Medienforum besucht, ist der versammelten Kritikerschar begegnet und hat endlich mal zugehört, was wir ihm seit Monaten hier erzählen, nämlich seit genau 3 Monaten. Dort hat er zugehört und es waren offensichtlich die Botschafter denen er geneigt ist, nicht nur zuzuhören, auch zu glauben. Das unterscheidet uns derzeit noch. Ich weiß das, ich nehme das in tiefer Demut hin. Aber nichts anderes hat sich geändert. Verfassungsrechtlich wurde argumentiert, an unserer Verfassung hat sich nun wirklich nichts geändert. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch keine andere Entscheidung getroffen. Das ist das Einzige, was passiert ist. 2 Jahre haben wir dann tatsächlich hier gewartet auf ein Landesmediengesetz. Dann wurde es endlich vorgelegt. Ich will mich angesichts dieses Zeitraumes nun wirklich nicht darüber beschweren, dass ich jetzt schon 2 Monate auf die Beantwortung einer kleinen Anfrage warte, mit dem zurückhaltenden, liebenswerten Titel »Kleine Medienexperten brauchen große Medienberater«, mit der ich doch einfach mal wissen wollte, gestellt am 25. April 2002, mit der ich doch einfach nur begehre zu wissen, wer, wann, was, in welchem Umfang, mit welcher Thematik an Auftrag erhalten hat, um die medienpolitischen Zielvorstellungen der Landesregierung zu formulieren und auch das Mediengesetz, ich hoffe jedenfalls, dass es so war, dass Sie sich externen Sachverstandes bedient haben, mit auf den Weg gebracht hat. Ich würde Sie heute sehr herzlich und sehr persönlich bitten, Herr Ministerpräsident, doch mal nachzuforschen in Ihrer Staatskanzlei, wo die Antwort hängen geblieben ist. Ich entnehme Ihrer Antwort, dass es lange dauert, dass Sie sehr viel externen Sachverstand bemüht haben in den letzten Jahren. Das ist fast das Einzige, was mich jetzt an der Medienpolitik dieses Landes wirklich noch beruhigt, dass Sie Externe hinzuziehen, wenn Sie mindestens zu der Selbsterkenntnis gelangt sind, es selber wirklich nicht mehr zu schaffen. 3 Monate wurden dem Parlament zugestanden, nach der ersten Lesung über das stark verbesserungswürdige Gesetz zu beraten, erkennbar ohne den Willen der Koalitionäre noch Veränderungen zuzulassen. Abgesehen natürlich von grüner Klientelpolitik im Bereich des Bürgerfunkes, die die LFR noch teuer zu stehen kommen wird, oder Landesmedienanstalt, wie sie zukünftig heißt. Wir hätten uns gewünscht, dass die Mittel, die in diesen Bereich gehen, zukünftig für Medienkompetenzprojekte zur Verfügung gestellt werden. Projektbezogene Förderung im Bereich der Medienkompetenz und nicht die Festlegung, die Zementierung alter, überholter Strukturen, mit denen nicht Ihre Freunde gefördert werden, sondern die Ihre Freunde fördern. Sie haben da genauso wenig Freunde zu verlieren wie wir. Und deswegen, Herr Freimuth, denken Sie ja auch anders. Sagen es hier nur nicht. Im Moment geht das halt noch nicht. Das wird sich ändern. Wir haben die Freiheit, es hier zu sagen. Und in der Staatskanzlei wird zu dem Punkt ja auch viel differenzierter gedacht, aber noch nicht gesprochen. Das wird sich ändern. Also, ich hätte mich gefreut, wenn da der Mut aufgebracht worden wäre, den Empfehlungen zu folgen, die in der Staatskanzlei dazu entwickelt worden sind. Der Mut hat nicht bestanden. 3 Tage Medienforum, ich sagte das, und 33 war Makulatur, war reine Historie, und die Restriktionen bei den Stimmrechts- und Kapitalanteilen waren aus der Welt. Gott sei Dank für den Medienstandort Nordrhein-Westfalen übrigens, sage ich, kein Wort mehr zu den angeblichen verfassungsrechtlichen Zwängen, die einer sinnvollen Regelung im Wege stünden. Zur Erinnerung, ich will es auch nochmal, Kollege Ahrens hat es auch getan, aber ich will es auch nochmal machen, weil es so schön ist. Noch am 20. März, nach 2 Jahren intensiver Arbeit an dem Gesetzentwurf, erklärte der Ministerpräsident in der ersten Lesung, ich zitiere, Sie, Klammer auf, die Opposition, Klammer zu, als Anmerkung von mir, kommen mit 49% nicht durch. Wir können verfassungsrechtlich nicht anders. Und die Medienstaatssekretärin erklärte im Medienausschuss am 19. April 2002, die einhellige Bewertung, gemeint waren alle diejenigen, die am Entstehungsprozess des Gesetzentwurfs befasst waren, die einhellige Bewertung aller habe gelautet, angesichts der spezifischen Lage im nordrhein-westfälischen Pressemarkt bestehe keine Möglichkeit, beim Ballungsraumfernsehen über 24,9% hinauszugehen. Die FDP-Fraktion hat von Beginn auf eine Regelung für das Ballungsraumfernsehen gedrängt, die zumindest theoretisch ein unternehmerisch rentables Engagement möglich sein lässt. Wir haben uns dabei nicht primär leiten lassen von einer bestimmten Zahl, wie etwa in Hessen 49%, sondern von dem Wunsch und der Notwendigkeit, einen Ausgleich zu schaffen zwischen verfassungsrechtlichen und konzentrationsrechtlichen Vorgaben einerseits sowie ökonomischen Aspekten andererseits. Nämlich denjenigen eine Chance zu eröffnen, die Ballungsraumfernsehen in Nordrhein-Westfalen machen wollen und dies nicht dauerhaft, wofür ich jedenfalls Verständnis habe, mit roten Zahlen, sondern einigermaßen rentabel. Bis schließlich zur letzten Sitzung des Medienausschusses haben die Koalitionsfraktionen unsere Vorstellung negiert und diesbezügliche Anträge abgelehnt, Anträge der beiden Oppositionsfraktionen. Dass Sie jetzt anders handeln müssen, Sie die Koalitionäre, weil die überfällige Order aus dem Hause Clement gekommen ist, ist im Ergebnis zu begrüßen. Dass die Grünen allerdings dies mit einer an Absurdität nicht mehr zu überbietenden Erklärung vom 25. Juni als ihren Erfolg reklamieren, mögen sie bilateral aushandeln. Aber eins gibt schon zu denken und auch das zitiere ich aus der Pressemitteilung der Grünen von gestern. Diese Regelung hat den Vorteil, so heißt es dort wörtlich, dass man auch bei geringeren Beteiligungsquoten dass man auch bei geringeren Beteiligungsquoten im Einzelfall überprüfen könne, ob eine marktbeherrschende Stellung im Verbreitungsgebiet erreicht ist. Zitat Ende. Herr Clement, ich frage Sie, ist das ernsthaft gemeint damit, dass jetzt der 33 im Sinne des Antrages der Koalitionsfraktionen geändert werden soll? Das ist eine tickende Zeitbombe und genau aus diesem Grund wollen Sie demnächst bei 12 und bei 14, bei 9% überprüfen, ob es marktbeherrschend ist? Wir wollen das nicht und genau aus diesem Grund halten wir an unserem Änderungsantrag fest. Ich war zunächst, bis ich das las, geneigt zu sagen, wir ziehen unseren Antrag zurück und stimmen an dieser Stelle zu, weil es eine sinnvolle Regelung ist. Aber mit dieser Erklärung von Bündnis 90 Die Grünen ist klargestellt, was jedenfalls Ihr Koalitionspartner an dieser Stelle möchte. Das kann nicht ernst gemeint sein, dass Sie das auch wollen. In anderen Bereichen, ich sagte, das hatten Sie leider nicht die Kraft, sich durchzusetzen. Beispielhaft habe ich den Bürgerfunk erwähnt. Ich hätte mir gefreut, ich wiederhole das, wenn die Landesmedienanstalt zukünftig das Geld in Medienkompetenzprojekte hätte stecken können, dass sie zukünftig auch weiterhin in Sendungen des Bürgerfunks stecken muss, die nicht immer den Ansprüchen gerecht werden, die wir eigentlich alle an dieses Bürgermedium stellen sollten, von Musiksendungen bis hin zu Bürgerfunksendungen, denen lediglich, und das ist Realität in Nordrhein-Westfalen, CDs der Verbraucherzentrale abgespielt werden, beides mal mit öffentlichen Mitteln gefördert, sowohl die CD als auch die Sendung im Nachhinein dann auch nochmal. Ich hätte mir also gewünscht, dass der Bürgerfunk projektbezogen in das Medienkompetenznetzwerk überführt wird und engagierte Arbeit, die es da durchaus gibt in Heinsberg, in Erkelenz, ich habe mich dort überzeugt, ich habe das in Bonn festgestellt, bei der Arbeit mit älteren Menschen, diese guten Leistungen, die es im Bürgerfunk durchaus auch gibt, dass die zukünftig stärker hätten gefördert werden können, das hätte aber zwingend bedeutet, dass man aus anderen Bereichen des Bürgerfunks, der nicht förderungswürdig ist, das Geld abgezogen hätte. Das ist leider nicht möglich, ich bedauere das. Dann hätten wir übrigens auch diesen so definierten Bürgerfunkern Sitz und Stimme in der Landesmedienkommission einräumen wollen. Einen entsprechenden Änderungsantrag haben wir im Medienausschuss gestellt, bemerkenswerterweise, und da stellt man sich wirklich die Frage der Logik ihres Handelns, wo denn das eine mit dem anderen in Einklang stehen soll. Diesem Antrag wurde nicht gefolgt. Wahrscheinlich kam er von der falschen Fraktion. Er war inhaltlich richtig, wie manches, was von uns kommt. Das wird ja hinter vorgehaltener Hand eingeräumt, aber wahrscheinlich war es wieder die falsche Fraktion. Auch damit können wir noch ein bisschen leben, dass Sie nach diesen Ritualen handeln. Stattdessen erleben wir, der Kollege Ahrens hat auch darauf hingewiesen, ich will es aber auch tun, weil es auch für uns von bemerkenswerter Bedeutung ist, stattdessen erleben wir in der Zusammensetzung der Medienkommission eine einseitige Bevorzugung der DGB-Gewerkschaften zulasten des Beamtenbundes, ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Auch wenn einige gröbere Schnitzer im Beratungsverfahren ausgemerzt werden konnten, so etwa die Wiedereinführung qualitativer Standards für Rundfunkveranstalter, insgesamt bleibt das Gesetz unverändert hinter den hohen Erwartungen zurück, die nicht zuletzt durch die Landesregierung selbst geweckt worden sind. Der große Wurf ist es noch immer nicht. Wir können daher dem Gesetzentwurf, Sie werden das nicht anders erwarten, heute nicht zustimmen. Der Entschließungsantrag der CDU drückt sehr vieles dessen an Kritik aus, was auch wir zu monieren haben. Wir werden uns mit Blick auf die unterschiedlichen Vorstellungen zur Landesmedienkommission, weil wir dort den Ansatz der Verkleinerung als richtig erachten, wir werden uns mit Blick darauf an dieser Stelle enthalten, haben unsererseits zwei Anträge erneut, obwohl sie im Medienausschuss schon abgelehnt worden sind, heute in die Beratung nochmal eingebracht. Das ist einmal unser Wunsch, dass Deutschlandradio explizit als Bestandteil der öffentlich-rechtlicher Grundversorgung in Nordrhein-Westfalen in das Gesetz aufzunehmen, als Sitzland dieses Senders zu 33. Dem zweiten Änderungsantrag habe ich das Notwendige gesagt. Ich bitte nochmals abschließend, Herr Ministerpräsident, die kleine Anfrage zu beantworten. Es ist die Drucksache 13-2573. Ich würde es bedauern, wenn der in jedem Fall unzutreffende, das ist mir völlig klar, aber gleichwohl unangenehme Eindruck entstehen könnte, die Beantwortung könne nicht im zeitlichen Zusammenhang mit der Beratung und Verabschiedung des Gesetzes erfolgen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Gröhl. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Herr Keimis das Wort. Bitte schön.
Tja, ein Meisterwerk an Rhetorik ist hier abgefeuert worden. Wir sind wieder alle tief beeindruckt, vor allen Dingen von Herrn Ahrens, aber auch vom Epigonen Gröhl. Herr Kollege Gröhl, Sie haben, es ist furchtbar, aber es geht leider immer wieder auch für Sie. Sie haben einfach nicht verstanden, wie so ein Gesetz entsteht, Herr Ahrens auch nicht. Es gab in dem Fall einen Vorschlag der Regierung und es gab ein Parlament, was an dem Gesetz gearbeitet hat. So ist das. Und ja, Gott sei Dank nicht immer. Gott sei Dank nicht immer. Sie haben es nicht hautnah verfolgen dürfen. Ich will Ihnen sagen, insbesondere was Sie... Immerhin das, was Sie über den Bürgerfunk gesagt haben, sagt eigentlich über die Widersprüchlichkeit dessen, was Sie erarbeitet haben, eine Menge aus, indem Sie einerseits die Förderung des Bürgerfunks kürzen wollen, auf der anderen Seite aber den Sitz in der Medienkommission für das A und O des Bürgerfunks halten. Wir sehen das anders. Wir haben nämlich gesagt, es sollen möglichst nicht die noch einen Sitz in der Kommission haben, die von den Entscheidungen der Kommission sehr stark profitieren. Das wird der Bürgerfunk auch künftig tun. Und insofern ist das konsequent. Das gilt für andere übrigens auch, die da einen Sitz hatten. Und insofern glaube ich, dass wir an der Stelle eher konsequent waren, denn inkonsequent, während Ihre Argumentation natürlich genauso widersprüchlich ist, wie bei anderen Punkten auch. Das Entscheidende aber, Herr Grull, ist eigentlich, dass Ihr Fleißbeweis in exakt zwei Änderungsanträgen besteht. 130 Paragraphen hat das Gesetz, das ist viel, aber es gibt eben auch eine Menge zu regeln. Und Sie haben zwei Anträge gestellt. Die CDU übrigens, die ist ja auch größer als die FDP, die hat drei Änderungsanträge gestellt. Insofern sind wir also da wirklich in einer ganz, 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 ganz eindrucksvollen Situation. Mehr war da nicht. Die anderen Änderungsanträge haben Rot und Grün gemeinsam gestellt, sind eine Reihe mehr. Und insgesamt haben wir eben das Gesetz aus meiner Sicht an entscheidenden Punkten verbessert. Dazu gehört unter anderem auch, Herr Grüll, dass wir im Bereich der Programmgrundsätze, im Bereich der Zulassung, im Bereich des Bürgerfunkes, im Bereich der Zusammensetzung der Medienkommission und auch der Anzahl der Leute nachgearbeitet haben, weil wir eben bestimmten Grundsätzen und Überlegungen noch gerecht werden wollten. Und das alles gehört im Rahmen von gesetzgeberischer Arbeit dazu. Also, Herr Ahrens, grottenschlecht kann das Gesetz ja gar nicht sein, weil die drei Änderungsvorschläge, die Sie gemacht haben, beziehen sich auf den 129, den lassen wir so, wie er ist. Die beziehen sich auf 33, den Paragraphen 33. Da haben wir allerdings in den letzten Tagen nochmal sehr intensiv diskutiert. Und Sie haben auch da, Herr Grüll, offensichtlich nicht verstanden, dass Einknicken nicht das Wort der Stunde war, sondern die grundsätzliche Überlegung, ob man möglicherweise, indem man eine bestimmte Zahl ins Gesetz schreibt, hier Ausschluss schafft und ob wir nicht möglicherweise dadurch, dass wir keine Zahl reinschreiben, sondern es der LFM überlassen, zu prüfen, wo Meinungsvormachtstellung gebaut wird, dass da also dann künftig die LFM nachprüfen kann im Einzelfall. Und ich glaube, dass diese Regelung die richtigere ist, weil sie einerseits dem Bundesverfassungsgericht Genüge tut, und zum anderen nach unten wie nach oben, und zwar egal in welchem Bereich dann die Prozentage liegt, hier also einen Zugang ermöglicht. Und das finde ich noch konsequenter, als wenn man eine Zahl reinschreibt, bis zu der wir keinerlei Möglichkeit haben, diese Dinge mit im Auge zu behalten. Insofern haben wir uns da entschieden. Und ich sage das auch ganz, ganz deutlich, da hat auch niemand mehr Druck ausgeübt. Wir haben sehr intensiv diskutiert, wir haben das auch mit einer Reihe von Expertinnen und Experten diskutiert. Und wir sind froh, dass wir zu dieser Regelung gefunden haben, weil sie offenbar zweierlei auslöst. Zum einen ihr Unverständnis, das wundert mich nicht so sehr. Zum anderen die Freude derer, die als Verleger in diesem Land tätig sind, weil sie sagen, das lässt uns Möglichkeiten zu arbeiten, mehr als wir sie vorher hatten. Das wird im Einzelfall dann überprüft werden und das ist gut so. Und zum Dritten, dass wir als rot-grüne Koalition an der Stelle auch nochmal das Gesetz an einem wichtigen Punkt verbessert haben. Wir haben, was den Bürgerfunk betrifft, das Wesentliche gesagt, auch in Bezug auf die Programmgrundsätze. Ich glaube, dass wir insgesamt mehr Flexibilität in das Gesetz eingearbeitet haben, gilt übrigens auch für die Förderungssätze beim Bürgerfunk. Und wir haben, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, die Kommissionszusammensetzung noch einmal in der Qualität verbessert, indem wir zum Beispiel Experten wie den Deutschen Journalistenverband mit einbinden wollten und konnten. Wir haben auch deutlich gemacht, dass wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen. Und ich habe im März bei der Einbringung des Gesetzes bereits gesagt, wir wollen auch starke private Rundfunkbetreiber, die mit attraktiven Angeboten anspruchsvolle Inhalte verbreiten. All das ist in dem Gesetz drin. Wir sind mit diesem Gesetzentwurf insgesamt zufrieden. Es gibt sicher manches, was man auch bei künftigen Novellierungen nochmal verbessern kann, überprüfen kann. Ich finde, und das mögen Sie kritisieren, ist politisch klug, wenn man Erkenntnisse einarbeitet, wenn man Überlegungen anstellt und wenn man viele Gespräche führt, die immer wieder, auch nach der Anhörung, in das Verfahren eingeflossen sind. Insofern glaube ich, dass wir, die Grünen, diesem Gesetz an diesem Tag heute mit gutem Gewissen zustimmen können. Und ich freue mich, wenn die anderen das auch tun, insbesondere natürlich die SPD. Aber ich nehme ja an, da ja eigentlich keine Kritikpunkte mehr waren, außer einem Rückblick, den sie sich geleistet haben, den ich wenig interessant und erhellend fand, könnten Sie dem Gesetz, so wie es jetzt ist, Herr Gröll, Herr Ahrens, auch zustimmen. Und da würden wir uns natürlich ganz besonders freuen. Das, was Sie an Kritik gerichtet haben an die Landesregierung, wird die Landesregierung, nehme ich an, jetzt hinreichend Gelegenheit haben zu beantworten. Wir jedenfalls werden mit dem Gesetz arbeiten können. Das Land wird damit arbeiten können. Und ich glaube, es ist für den Medienstandort NRW ein guter Schritt nach vorn. Und dafür haben wir gearbeitet. Und darüber bin ich froh. Und ich freue mich, wenn wir dann so abstimmen können. Dankeschön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein außerordentliches Vergnügen, zu diesem Verriss, den Sie hier vorgenommen haben, die Herren Kollegen Ahrens und Gröll, Stellung zu nehmen. Es ist ganz selten, dass man das so empfindet, wie ich das empfunden habe. So wie Sie hier geredet haben, können Sie wirklich nur hier in diesem wirklich absolut geschützten Hohen Haus reden. Wenn Sie mal reden würden, so wie Sie hier geredet haben, über die Medienpolitik und die Medienwirtschaft in Nordrhein-Westfalen vor einem Auditorium von Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sie würden ein homerisches Gelächter haben. Wirklich über das, was Sie sagen, wenn ich höre, dass Sie, Herr Kollege Ahrens, Sie sind doch nun besonders laut und schnell gewesen da, wenn ich höre, mit welchem Tempo Sie über die krassen weiteren Fehlleistungen von Clement in der Medienpolitik sprechen, dann wissen Sie doch, dass das absurd ist. Ich meine, die halten mich so ohne dies für arrogant, dann tun Sie das, halten Sie mich bitte doch für arrogant, aber vergleichen Sie doch einmal, wenn Sie das mal ablegen können, wenn Sie abends mal nach Hause kommen, können Sie sich von dieser Vorstellung lösen. Und beschäftigen Sie sich dann mal mit der Medienwirtschaftslage in Bayern beispielsweise, in Hamburg, in Bremen, in Berlin, in Brandenburg, in Frankfurt und in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie das mal tun würden, in einer ganz ruhigen Stunde, mit Freunden, die Ihnen wohlgesonnen sind, wo Ihnen niemand etwas tun will, dann vergleichen Sie das mal. Es ist eine so etwas, so, ich habe selten eine so absurde Vorstellung erlebt, wie Sie, die Sie hier gegeben. Warum reden Sie nicht mal auf dem Medienforum und legen mal so richtig los und erklären, was alles in Nordrhein-Westfalen schlecht ist? Warum tun Sie das nicht? Ja, jetzt will ich Ihnen noch etwas sagen. Nein, es gefällt mir wunderbar, was Sie sagen, weil es ist so, so durchsichtig, was Sie hier veranstalten. Dann, Herr Gröll, das tut mir auch leid. Und dann werfen Sie mir Arroganz vor. Und dann werfen Sie uns in Wahrheit vor, dass wir uns Argumenten gegenüber öffnen. Was ist das eigentlich für eine Denkweise? Sie stellen sich hier hin und sagen, also arrogant und ich weiß nicht, was ich alles bin und höre niemandem zu. Und jetzt stellen Sie im selben Atemzug, müssen Sie sagen, gegenüber Herrn Keimes wie gegenüber mir, müssen Sie im selben Atemzug sagen, ja, die reagieren auf Kritik, auf Hinweise, genau wie die Fraktionen der SPD und der Grünen tun das. Was ist denn jetzt nun eigentlich der Sinn Ihres Vorwurfs? Glauben Sie, dass es in einem Gesetzgebungsverfahren unerlaubt ist, dass auch eine Landesregierung mal zu anderen Ergebnissen kommen kann? Das ist das, was ich Ihnen vorwerfe. Und da hilft auch die ganze Geschwätzigkeit, Herr Gröll, jetzt nichts mal, damit das mal klar ist. Die hilft jetzt mal einen Moment lang hilft das nichts. Ich habe mir jetzt nun die ganze Suada von Ihnen so angehört, die ganze Zeit. Nun müssen Sie auch mal ertragen, dass ich jetzt mal darauf reagiere. Dann sage ich Ihnen zum dritten, dass wir die Leitlinien dieses Gesetzentwurfs gelten. Und dieses wichtigste Prinzip, dem wir gefolgt sind, ist die Deregulierung. Wir setzen uns ab von der Vorstellung, es müsse alles gesetzgeberisch strikt geregelt werden. Wir haben mit diesem Gesetzentwurf zeigen wir Leitlinien auf und geben der Landesmedienanstalt Instrumente an die Hand, damit sie diese Leitlinien ausfüllt. Deshalb bleibt es beispielsweise bei der Zulassung von Rundfunkprogrammen beim sogenannten Führerscheinprinzip. Das heißt, diese Frage wird auch in Zukunft unabhängig davon geprüft, welcher Übertragungsweg genutzt werden soll. Und auch bei der Frage, wer die knappen Kapazitäten, ich meine, Sie müssten sich ja wirklich mal mit den Themen beschäftigen, die wirklich ernsthaft heute eine Rolle spielen, das mal bei aller Aufgeregtheit tun wollen, dann beschäftigen wir uns mit der Frage, wer die knappen Kapazitäten bei der Kabelweiterverbreitung über analoge Signale erhalten soll. Dazu haben wir einen Deregulierungsansatz. Danach soll der Kabelanlagenbetreiber über einen Teil der Kanäle selber entscheiden können. Und weil Sie doch auf dem Medienforum gewesen sind, wissen Sie, dass dies eine der wichtigsten Fragen ist, mit denen wir zu tun haben. Es ist im Anhörungsverfahren kritisiert worden, dass es wenig Sinn mache, wenn die Landesmedienanstalt und der Kabelanlagenbetreiber nach denselben Prinzipien entscheiden. Deshalb haben wir diese Kritik aufgenommen. Und deshalb kann nach dem jetzigen Gesetzentwurf der Kabelanlagenbetreiber relativ frei nach den allgemeinen Gesetzen über die Belegung von dem Durchschnitt immerhin 9 Kabelkanälen entscheiden. 7 Kanäle sind nach wie vor für die in Nordrhein-Westfalen gesetzlich bestimmten Fernsehprogramme bestimmt. Weitere 17 Kanäle sollen mit privaten und gegebenenfalls weiteren öffentlich-rechtlichen Programmen nach der Entscheidung der Landesmedienanstalt belegt werden. Neu ist dabei auch, dass hier nicht wie bisher ein Kanal, sondern in Zukunft bis zu zwei Kanäle mit landesweiten, regionalen und lokalen Programmen belegt werden können. Wir sorgen damit dafür, dass neue Programmformen in neuen Verbreitungsgebieten nicht nur rechtlich ermöglicht werden, sondern auch eine reale Verbreitungsmöglichkeit erhalten. Das ist nicht ganz unwichtig, wie Sie wissen. Es ist wichtig für die Frage, was aus Breitbandkabeln wird, die aus der Breitbandkabelinfrastruktur in Deutschland wird und in Nordrhein-Westfalen. Sie wissen, dass wir damit Probleme haben, dass darauf der Gesetzgeber reagieren muss und sollte. Und dass man das im Lichte der Entwicklung des Umgangs mit der Kabelinfrastruktur tut und bewertet, liegt eigentlich auf der Hand. Es war bis zum Schluss in der Tat offene Diskussion über die Beteiligung von Verlagen im Fernseh- und Hörfunkbereich. Wir hatten hier eine sehr restriktive Regelung vorgesehen, die eine Beteiligung einzelner Zeitungsverleger bis zu einem Viertel der Kapital- und Stimmrechtsanteile vorsah. Dieser Vorschlag, den Frau Staatssekretärin Meckel in vielen Diskussionen und ich auch hier im Plenum vertreten habe, geht zurück auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, vor allem auf das sogenannte Niedersachsen-Urteil von 1986, aber auch auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum lokalen Hörfunk, in dem eine entsprechende restriktive Regelung uns nahegelegt worden ist. Die Juristen, die uns beraten, und wir haben natürlich Beratung, Herr Kollege Grüll, die Juristen, die uns beraten, haben mehrheitlich in diese Richtung hingewirkt. Das ist auch die Ansicht, die wir bisher vertreten haben. Wir haben uns, und das ist ja kein Geheimnis, nach der Vorlage des Regierungsentwurfs eben nicht zurückgelehnt, sondern haben darüber Gespräche geführt und haben viele Diskussionen darüber geführt. Nicht zuletzt auf dem Medienforum in der letzten Woche in Köln, hat übrigens gezeigt, wie sinnvoll solch ein Medienforum mit seinen Diskussionen ist. Und wir haben uns auf das berufen, auch auf das, was von Seiten der Zeitungsverleger, unter anderem beispielsweise vom Herrn Neven Dumont auf der Jubiläumsveranstaltung seines Hauses dazu gesagt worden ist. Wir haben, und das hat auch das Medienforum gezeigt, erkannt, wir müssen erkennen, dass die wahren Herausforderungen an unser Verständnis von Medienmacht und Medienkonzentration eben nicht hier geboren werden in unserem Land, sondern dass sie in Wahrheit aus den USA, aus Australien, Italien oder Großbritannien schon längst auf dem Weg zu uns sind. Und deshalb müssen wir auch das in den Blick nehmen, wenn wir uns als Medienstandort, als Land der Meinungsvielfalt aufstellen. Das ist das, was wir im Zuge dieser Diskussion nicht nur zur Kenntnis genommen haben, sondern woraus wir auch unser weiteres Handeln abgeleitet haben. Nach meiner persönlichen Auffassung stärkt jeder weitere Sender, der entweder zu den bisherigen Programmen hinzukommt oder jedenfalls erhalten bleibt, die Medienvielfalt insgesamt. Und insofern muss man auch die Marktfähigkeit im Blick behalten. Die jetzt gefundene Bestimmung, die die Koalition vorschlägt, und ich bin dafür sehr dankbar und begrüße das sehr, für mich ist es ein Zeichen der Diskussionsfähigkeit und der Fähigkeit, aus solchen Diskussionen und aus solchen Gesprächen auch Konsequenzen zu ziehen. Diese Bestimmung, wie sie jetzt gefunden worden ist, unterstützt unzweifelhaft die Marktfähigkeit von TV-NRW. Das begrüße ich, denn dieser Sender trägt zum Erhalt der Medienvielfalt in unserem Land bei. Das kann deshalb nach meiner Auffassung auch unter dem Gesichtspunkt des Artikel 5 Grundgesetz nur recht sein. Wir müssen sehen, und das ist der Gegenstand der Gespräche, die in den letzten Tagen und Wochen insbesondere uns beschäftigt haben, wir müssen sehen, was sich in den letzten Jahren seit Ende der 80er grundlegend geändert hat, nämlich die Globalisierung mit ihren Auswirkungen im Bereich der Internationalisierung der Medien und die Nutzung des Internets. Die Globalisierung führt dazu, dass die zum größten Teil regionalen Presseunternehmen unseres Landes sich mehr und mehr dem internationalen Wettbewerb stellen müssen, dann muss man ihnen auch die Chance geben, in weitere Märkte hineinzuwachsen, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass andere Bewerber diese Lücke füllen. Deshalb halte ich die jetzt vorgeschlagene Regelung vor allem unter dem Gesichtspunkt für richtig, dass der Gesetzgeber sich bemühen sollte, die Meinungsvielfalt in allen Medien zu sichern, soweit ihm das möglich ist. Dabei muss man im Auge behalten, und das sieht ja der Entwurf vor, dass ein Presseunternehmen, das in einem bestimmten Verbreitungsgebiet bereits eine marktbeherrschende Stellung im Zeitungs- oder Zeitschriftenmarkt hat, selbstverständlich nicht zusätzlich auf entsprechende Rundfunkveranstalter einen beherrschenden Einfluss ausüben darf. Dies sichert die vorgeschlagene gesetzliche Regelung. Auch die Verbreitung und Nutzung des Internet haben weder das Bundesverfassungsgericht noch andere Institutionen in den 80er Jahren voraussehen können. Damals gab es bekanntlich nur wenige Fernsehveranstalter und in vielen lokalen Gebieten nur eine einzige Tageszeitung. Schon größere Gruppen von Bürgern, aber erst recht einzelne Bürgerinnen und Bürger, hatten keinerlei Möglichkeiten, sich öffentlich Gehör zu verschaffen. Das hat sich grundlegend geändert. Mit jedem handelsüblichen PC können heute Informationen im Internet für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Übrigens auch die Angebote zahlreicher Lokal- und Regionalzeitungen. Und dies gilt inzwischen auch für Beiträge, die gängigen Hörfunk- und Fernsehsendungen entsprechen. Damit hat sich die Situation gegenüber den 80er Jahren grundlegend geändert. Und dies rechtfertigt auch nach meiner Auffassung die jetzt vom Parlament, jedenfalls von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagene Regelung, die ich für richtig halte. Zum Bürgerfunk, den Sie angesprochen haben, haben uns viele Personen und Institutionen geschrieben. Hier klang häufig die Befürchtung, durch den Bürgerfunk könne die Existenzgrundlage entzogen werden. Das ist nicht beabsichtigt und ist auch in Zukunft nicht. Der Bürgerfunk soll seinen Platz im lokalen Hörfunk beibehalten. Wir halten aber daran fest, dass die Landesmedienanstalt mehr Spielraum bei der Förderung der Bürgermedien und anderen Projekten erhält, die der Entwicklung von mehr Medienkompetenz dienen. Diese Absicht hat der Ausschuss mit einigen Änderungen klargestellt. Die heftigste Kritik hat in der Anhörung und auch schon davor die beabsichtigte Verkleinerung der Medienkommission ausgelöst. Ich meine nach wie vor, dass der Gründungsboom für privaten Hörfunk nun eine Konsolidierungsphase gewichen ist und deshalb kann und sollte das Gremium jetzt in seiner Größe und Zusammensetzung gegenüber den 80er Jahren verändert werden. Im Übrigen ist zu bedenken, dass ein Teil der Aufgaben von der neu konzipierten Medienversammlung und dem neuen Medienrat wahrgenommen wird. In dem neuen Medienrat werden ja 5 externe Experten vertreten sein, gewählt vom Landtag auf Vorschlag des Medienausschusses, und die Medienversammlung wird durch die Landesanstalt für Medien einberufen. Wird eine neue Form der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bedeuten an der Veranstaltung von Rundfunk, eine neue Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Das ist nicht ganz unwichtig und ich bedauere ein bisschen, dass Sie darüber mit den üblichen Formeln hinwegstehen. Ich bedauere übrigens, Herr Kollege Ahrens, wenn Sie das vielleicht aufnehmen wollen, dass das, was Herr Rüttgers zu Beginn seiner Tätigkeit hier in Düsseldorf mal gesagt hat, was alles erneuert werden soll. Dazu gehört, wenn ich mich recht erinnere, auch die Beteiligung von Bürgern und Institutionen am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nun haben wir diesen Prozess in Gang gesetzt, beispielsweise beim zweiten deutschen Fernsehen. Wir haben den sehr intensiv und sehr ernsthaft, wie Sie nicht bestreiten können, in Gang gesetzt. Und der Prozess ist ja noch weiter in Gang. Deshalb fände ich es ganz wichtig, dass Sie dazu etwas mehr Stellung nehmen. In etwas anderer Weise fände ich es ganz interessant. Sie müssen das nicht. Aber ich fände es wenigstens interessant, wenn Sie mal sich einen Gedanken darüber machen wollen, ob das alles so weiter fortgeschrieben werden soll, was heute ist, oder ob es vielleicht doch sinnvoll ist, Veränderungen vorzunehmen, so wie wir das hier tun. Jedenfalls glaube ich nicht, dass die Medienkommission zwingend aus 45 Mitgliedern und noch einmal so viel stellvertretenden Mitgliedern bestehen muss. Wir sind jetzt bei 25 Mitgliedern angekommen. Wir haben dazu diese beiden neuen Institutionen angesprochen, die ich erwähnt habe, den Medienrat und die Medienversammlung. Und wir glauben, dass dies ein vernünftiges Konstrukt ist. Wir werden sehen, ob es sich bewährt. Und wir werden auch in Zukunft dort, wenn es sich ergibt, auch Korrekturen vornehmen. Diejenigen, die diese Fähigkeit nicht bewahren, sind nicht zu beneiden.
Dass Ihre Redezeit zu Ende ist.
Bitte, selbstverständlich. Meine Damen und Herren, mein letzter Hinweis, Frau Präsidentin, die rasante Entwicklung im Medienbereich wird mit Sicherheit weitergehen. Ich habe auch nicht die Absicht, mich dem nicht auszusetzen. Diese rasante Entwicklung bedeutet auch, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist mir neu, dass Sie dies für einen Vorwurf gebrauchen wollen. Es ist so, dass der 6. Rundfunkänderungsstaatsvertrag am 1. Juli dieses Jahres in Kraft tritt. Der nächste Rundfunkstaatsvertrag wird sich mit dem Jugendmedienschutz beschäftigen, ihn effektiver zu machen versuchen. Er ist in der Endphase der Vorbereitung. Weitere wichtige Themen habe ich angedeutet. Sie beschäftigen sich beispielsweise mit dem Auftrag des öffentlichen Rundfunks und den Einzelfragen seiner Finanzierung. Das beschäftigt jedenfalls die Ministerpräsidentenkonferenzen, beschäftigt sich mit der Zusammensetzung der Gremien und Ähnlichem. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich bei all diesen Fragen schon immer bei der Meinung, die ich heute habe, auch in Zukunft sein werde. Ich werde mir erlauben, wie andere auch, Gott sei Dank, die Koalition, die unsere Regierung trägt, sich auch erlauben, auf andere Meinungen einzugehen und daraus gegebenenfalls Rückschlüsse zu ziehen. Sie, die sich all ihrer Meinungen so sicher sind, mögen dies sein. Wir werden in der Medienpolitik und der Medienwirtschaftspolitik auf dem überaus erfolgreichen Kurs Nordrhein-Westfalens weiterhin bleiben. Und Ihre Kritik habe ich ehrlich gesagt als nicht so überzeugend empfunden, als dass ich diese Position überprüfen müsste. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wir müssen 6 Abstimmungen machen, deswegen bitte ich um Konzentration. Wir stimmen zunächst ab über den Änderungsantrag der Fraktion der FDP in Drucksache 2766. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Änderungsantrag der Fraktion der FDP in Drucksache 2767. Wer stimmt diesem zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist erneut mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen abgelehnt. Nunmehr lasse ich abstimmen über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU in Drucksache 2773. Wer stimmt diesem Antrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist erneut mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen abgelehnt. Ich lasse nunmehr abstimmen über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 2774. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Ich lasse nunmehr abstimmen über die Beschlussempfehlung in Drucksache 2740, den Gesetzentwurf in der vom Ausschuss beschlossenen Fassung einschließlich des soeben angenommenen Änderungsantrages anzunehmen. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung im Paket zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Und damit ist der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlüsse des Medienausschusses einschließlich der soeben beschlossenen Änderungen in zweiter Lesung verabschiedet. Ich lasse nunmehr noch abstimmen über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU in Drucksache 2772. Wer stimmt diesem Antrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion abgelehnt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt beendet.